Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um unsere Serie über Porno voranzubringen. Ich weiß nicht genau, ob das heute ein Exkurs ist oder wir direkt beim Thema sind, aber beim letzten Mal hat uns das Thema ja einfach nicht losgelassen.
Ja, nachdem wir so sehr über die Männer zum Schluss gesprochen haben, sind wir heute bei der dranghaften männlichen Sexualität angekommen und wollen darüber heute ein kleines bisschen sprechen.
Auch ein bisschen in die, kann man es Trickkiste der Soziologie nennen, vielleicht. Ein bisschen in die Trickkiste der Soziologie greifen und gucken, was die da so zu bieten haben.
Vielleicht wäre es am Anfang einmal ganz gut festzustellen, wie kommen wir eigentlich darauf, von dranghafter männlicher Sexualität zu sprechen und nicht einfach nur von Sexualität oder männlicher Sexualität? Was macht sie so besonders dranghaft, beziehungsweise weswegen ist das erwähnenswert? Das wird sie dranghaft nennen. Und das hängt damit zusammen, dass wir das geradezu als naturgegeben hinnehmen, dass Männer eigentlich immer Sex wollen, spätestens wenn er ihm angeboten wird.
Mann will ficken.
Genau.
Immer.
Männer wollen Sex und Frauen eher nicht. Männer müssen Frauen rumkriegen, damit sie endlich Sex wollen. Sonst von sich selber aus wollen die das nicht so wirklich.
Männer, die keinen Sex haben wollen, mit denen stimmt irgendwas nicht.
Das ist zumindest ein Bild, mit dem, denke ich, wir beide irgendwie aufgewachsen sind.
Ja.
Und wenn schon das Stichwort Natur fällt, muss ich sagen, mir schon vor Jahren irgendwann mal einmal aufgefallen, irgendwas kann an diesem Gedanken nicht stimmen, wenn wir uns vorstellen, dass Menschen biologische Wesen sind, die Sexualität zu Reproduktionszwecken auch ausführen. Da macht es keinen Sinn, dass nur eine Seite von beiden an Sexualität interessiert ist. Es ist völlig unplausibel.
In vulgärbiologistisch erklärt man sich das auf jeden Fall in Kreisen, die dann gerne in die Manosphäre schwappen. Ja, dadurch Männer wollen ficken und das auch nur aufgrund von optischen Merkmalen und Frauen wollen Beziehung.
Ja.
Deswegen sind ja Frauen die Gatekeeper von Sex und Männer die Gatekeeper von Beziehung. Und beide wollen sowas voneinander und tauschen sich dann darüber quasi aus. Und
Ja.
so hat die Menschheit überlebt.
Und also mir fällt gerade noch einmal ein Teil davon befindet sich ja bei Darwin, wenn er von über die weibliche Selektion spricht. Und da ist ja nun auch tatsächlich, also ist es in diesem Sinne etwas dran, weil wir alle anderen Fälle zum Beispiel als Vergewaltigung bezeichnen. Wenn Männer übergriffig werden und sich Sex nehmen von Frauen ohne ihr Einverständnis, dann nennen wir das Vergewaltigung. Andersrum natürlich auch, nur ist das ein Fall, über den wir nicht viel reden, der in unserer Wahrnehmung nicht viel vorkommt, nämlich wenn Männer vergewaltigt werden. Aber wir wollen gar nicht über diesen Teil sprechen. Ich wollte nur sagen, es scheint da tatsächlich evolutionsbiologisch einige Annahmen zu geben, aus denen man das ziehen kann, aber in der Männungssphäre wird da etwas sehr Seltsames draus. Und es gibt auch noch andere Sachen in der Biologie, wo dann mit Energieeffizienz argumentiert wird, so Samen seien einfach energetisch wesentlich einfacher zu verteilen, da macht das nichts. Aber die weibliche Eizelle hat einfach so viel mehr gespeicherte Energie, deswegen müssen Frauen selektiver sein als Männer. Also es gibt tatsächlich biologische Bemühungen, diese These zu untermauern. Wir heute haben das Gegenteil vor. Wir wollen heute sagen, dass wir das erst seit der bürgerlichen Zeit eigentlich so sehen. Vorher haben wir das andersherum gesehen.
Richtig.
Da waren Frauen die wollüstigen Verführerinnen und Männer die kühlen Rationalisten, die sich gegen diese Lustwesen Frauen zur Wehr setzen mussten.
So war das noch in vorbürgerlichen Zeiten. Das Ganze hat sich Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr erst geändert. Das heißt, wir haben noch gar nicht so lange eigentlich damit zu tun. Nachlesen kann man das alles bei Thomas Laqueur. Der hat 1992 ein Buch darüber geschrieben, auf den Leib geschrieben heißt es. Sehr, sehr spannend. Der unter anderem solche Sachen an haufenweise empirischem Material nachweist. Also da gibt es nicht viel dran zu zweifeln. Da hat sich was geändert, nachweislich. Das heißt, dieses ganze Ding mit ist von Natur aus so, können wir in dem Moment fallen lassen. Brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drüber zu reden. Es gibt einen Haufen empirischen Material, das sagt, Menschen haben das über hunderte von Jahren völlig anders geregelt.
Was natürlich in diesem Gegensatz, wer will nun eigentlich Sex und wer will nun eigentlich keinen, völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass Menschen einfach generell ein unterschiedliches oder ein unterschiedlich starkes Sexbedürfnis haben. Mhm. Manche Männer haben Interesse, regelmäßig oder viel Sex zu haben, manche Frauen auch. Manchen Männern ist das einigermaßen egal, manchen Frauen ebenso. Ich weiß nicht, woher dieses Bedürfnis kommt darüber hinaus.
Ich glaube aber auch über dir, dass das stärkere Sexbedürfnis, kann man noch ein, zwei Sätze verlieren, nämlich, um was geht's dabei? Geht's dabei, dass ich mich irgendwie wahnsinnig geil fühle und das abreagieren muss? Geht's darum, eine gewisse Nähe zu einem Menschen zu haben, die dadurch ermöglicht wird? Was sind eigentlich die Beweggründe dahinter, dass ich ficken möchte in dem Moment? Also, das ist ja auch nicht gleich dasselbe.
Ja, ich muss dabei wieder an die eine Folge von BoJack Horseman denken. Ich weiß nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber das Setup für die Szene läuft ungefähr so. Für die, die BoJack Horseman nicht kennen, ist es gar nicht ganz so wichtig, wer er ist. Die Szene funktioniert folgendermaßen. BoJack geht vor die Tür, findet eine Zeitung, die er nicht abonniert hat, ist fürchterlich angekotzt davon, ruft in der Zentrale an und wird irgendwann zu der super Abonnentenverteilerin durchgeschaltet. Und irgendwie ergibt es sich, dass die beiden über sein Sexualverhalten reden. Und BoJack ist jemand, der aus sehr narzisstischen Gründen, denke ich, Sex hat. Also vor allen Dingen, um mangelnden Selbstwert zu kompensieren, um sich besser zu fühlen oder aus ähnlichen Motiven. Und sie fragt ihn dann irgendwann, ja, aber gibt es nicht auch noch andere Gründe? Zum Beispiel, um Zuneigung auszudrücken, um Intimität auszutauschen. Und sie hat noch ein paar andere Momente, ja. Und das sind alles Motive, die BoJack völlig fremd sind. BoJack kommt auf diese Idee nicht, weil das Sachen sind, denen er sich nicht stellen kann aufgrund seines Charakters. Für ihn kommt das überhaupt gar nicht in Frage, weil, zu sagen, er liebt eine Frau und deswegen möchte er mit ihr Sex haben. Das ist so in dieser schon fast rosaroten Blümchenwelt für ihn überhaupt gar nicht möglich. Mhm. Nicht einmal auf Drogen. Und BoJack nimmt viele Drogen. Mhm.
Ja, gutes Beispiel. Man kann aus ganz, 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 ganz verschiedenen Gründen ein unterschiedlich starkes Sexualbedürfnis haben, wo ein Bedürfnis nach jeweils anderen Dingen hintersteht. Was ich aber bezweifle, ist, dass wenn es einfach nur um irgendeinen Trieb, den man verspürt, geht, dass man dann unbedingt sein Ding in eine Frau stecken muss. Mhm. Dann sollte Onanieren doch völlig ausreichen.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber anscheinend tut's das nicht, sondern dann hört man immer wieder, dann fühlt man sich immer noch nicht so ganz befriedigt. Also muss es um was anderes gehen.
Ja, das ist der eine Punkt, der mir einfällt, dass es dann, dass dieses Gefühl zurückbleibt, da fehlt was. Mhm. Und damit meine ich nicht, es ist keine Frau oder es ist kein Mann dabei gewesen, deswegen ist das minderwertig, was die andere Option wäre, die auch ja durchaus verbreitet ist, dass Leute Masturbation für Sex zweiter Klasse halten. Mhm. Aber vielleicht hängt das genau damit zusammen, dass sie sagen, irgendetwas daran erfüllt mich weniger, wenn ich das alleine mache, als wenn ich Sex mit einer anderen Person habe. Dann aber würde ich sagen, wenn das der Fall ist, dann kann es ja nicht mehr nur darum gehen, sexuelle Erregung abzubauen. Ja. Denn das müsste ich tatsächlich alleine können.
Richtig.
Also scheint da doch auch ein Intimitätsbedürfnis, ein personenbezogenes Intimitätsbedürfnis bei zu sein, das erst in der Sexualität seine Verwirklichung findet.
Oder Männlichkeit.
Ja, weil wir heute über dranghafte männliche Sexualität sprechen und weil wir letztes Mal auch so schön über den Ausdruck der Skripte gesprochen haben, finde ich, es ist ein guter Zeitpunkt, den jetzt nochmal reinzubringen. Ja, vielleicht stört sich da auch etwas am männlichen Skript. Männliche Sexualität ist einfach unvollkommen, wenn sie nicht Sex mit einer Frau hatten.
Selbst der Mann ist unvollkommen, wenn er nicht Sex mit einer Frau hat. So weit geht es ja sogar schon.
Ja.
Also ein ganzer Mann zu sein, aber einen nicht funktionstüchtigen Penis.
Mhm. Du denkst an so etwas wie Impotenz zum Beispiel, richtig. Ja?
Schwierig.
Ja.
Wird am Ego kratzen.
Definitiv, ja. Davon gehe ich auch einmal aus. Da haben wir eine interessante Verquickung unseres sexuellen Selbst mit Identität, möchte ich schon fast sagen.
Richtig.
Und das sind auch so sehr subtile Sachen, die, glaube ich, erst dann auffallen, wenn sie weg sind. Weil sie sonst viel zu selbstverständlich sind, um aufzufallen. Zum Beispiel, auch wenn das jetzt ein Beispiel von Frauen ist, aber Frauen, die sich aus medizinischen Gründen haben, die Brüste amputieren lassen. Das ist auch etwas, sie müssen sich erst einmal neu in ihrem Verständnis als Frau justieren. Denn wie denken wir Frauen? Mit Brüsten.
Ja.
So. Und was ist eine Frau ohne? Irritierend im ersten Moment, könnte
man sagen. Mann auf jeden Fall nicht.
Ja, ja, wir haben da
aber
ganz...
Aber auch keine richtige Frau mehr.
Nee, und es greift auch nicht dieses Übliche, dass wir so eine binäre Geschlechterlogik haben, dass wir sagen können, was kein Mann ist, ist keine Frau und was keine Frau ist, ist ein Mann. Aber ein Mann, der zu weiblich ist, ist schwul und eine Frau, die zu männlich ist, ist eine Lesbe. Ja, diese seltsame Verquickung, die wir ja häufig haben. Das funktioniert in diesem Moment nicht.
Nein, denn eine Frau, die keine Brüste mehr hat, ist ja keine Lesbe.
Nein, genau. Und ein Mann, der plötzlich impotent wird, ist dadurch nicht homosexuell geworden. Der ist nicht schwul, der steht nicht plötzlich auf Männer. So, ja, also da funktioniert unsere herkömmliche, alltägliche, extrem simple Geschlechterlogik einfach überhaupt nicht mehr an der Stelle. Und ich fand die Idee mit den Skripten auch deswegen so interessant, da wir haben uns ja eben ja nochmal kurz drüber unterhalten, wie wir das immer machen, bevor wir eine Aufnahme machen, einmal nochmal kurz durchgehen, worüber wir so sprechen. Ich habe einen Bekannten und wenn wir mit dem zusammen wegfahren auf Sportlehrgänge, sobald wir auf der Autobahn sind, holt er sein Handy raus, fängt irgendwann an, sich Instagram-Models anzugucken, reicht das im Auto rum und sagt Sätze wie, ist die nicht heiß? Und auch gerne mal gepaart mit, wenn das nicht im Wortlaut sagt, aber zumindest in der Haltung, ich bin ja auch so untervögelt. Als hätte er seit Wochen oder Monaten keinen Sex gehabt. Also, wir reden über so etwas als habituelles Zeichen drängender männlicher Sexualität. Ja, sie muss nicht mal im Akt sein, sondern sie ist schon habitualisiert.
Und ich stehe immer wieder davor und denke mir, I don't get it. Vielleicht, weil ich keinen Penis habe. Könnte man mir jetzt vorwerfen. Aber es gibt viele Dinge auf dieser Welt, die... von denen ich jetzt nicht persönlich irgendwie involviert bin und die ich trotzdem verstehe, warum Menschen das tun.
Ja,
und also wir sind ja durchaus empathiebegabte Wesen und können uns auch in andere Leute hineinversetzen, aber das...
Ich sitze da ja im selben Boot. Ich würde genauso sagen, I don't get it.
Und du hast einen Penis.
Ja, ich bin unter solchen Männern mehr oder minder aufgewachsen, die so oder so ähnlich sind. Und ehrlich gesagt, ich fand es schon als Kind... unangenehm. Und es hat sich bis heute nicht sonderlich geändert. Ich empfinde das immer noch als unangenehm. Ich kann anders damit umgehen heute. Ich kann mich zum Beispiel darüber lustig machen. In deren Gegenwart, versteht sich. Wenn sie nicht dabei sind, ist das nicht so effektiv.
Also selbst abgesehen von dem Objektstatus, der Frauen dann zugesprochen wird, ist es einfach, warum? Warum? Wenn mir das irgendjemand beantworten kann, immer gerne her damit. Ich. I don't get it.
Aber für die Antwort, ich möchte als eine Bedingung da hinzufügen, nicht auf die Natürlichkeit dieser drängenden männlichen Sexualität zu sprechen kommen. Ja, wir suchen Antworten außerhalb dieses Schemas.
Die hatten wir ja hoffentlich schon mit dem historischen Beispiel irgendwie ausgeräumt. Die kann nicht natürlich sein. So, das liegt auch nicht daran, dass man so viel Testosteron im Körper hat und das macht, dass man seinen Penis in eine Frau stecken muss. Oder ein Mann, je nach natürlicher Präferenz.
Ja, irgendwo halt reinstecken.
Ja, ist auch egal, in welches Loch. Hauptsache Mensch.
Ich bin zu viel unter Männern gewesen, als... Ich habe diesen Satz schon so häufig gehört und ich wünschte, ich hätte ihn einfach nur halb so häufig gehört.
Jetzt muss ich an ein wunderschönes Subreddit denken, es heißt Don't put your dick in that.
Oh. Ja. Zugegeben, in den meisten Fällen wurde über Menschen dabei gesprochen.
In dem Subreddit weniger.
Nicht über Dinge oder Objekte, nicht über Tiere oder Objekte, über die wurde darüber nicht gesprochen.
Und auch bei deiner Geschichte, es bleibt halt immer wieder nur ganz komische Männlichkeitskonzeptionen, die mit dieser drängenden Sexualität ausgestattet sind, die auch ganz prima in dieses gesamte Schema passen von Mann der Aktive, Frau das Passive. Und sowas wie ein Sexualtrieb kennt man eigentlich auch erst seit dem 19. Jahrhundert, spätes 19. Jahrhundert. Da kam das so langsam auf. So richtig populär geworden, natürlich, wir wissen es alle, Sigmund Freud war es, der auch einen Penis hatte.
Um das nochmal
Vermutlich.
zu erwähnen.
Auf jeden Fall hat er viele Kinder. Meistens ist ein Penis dazu nötig.
Es könnte jemand anders gewesen sein.
Das ist wahr, das ist wahr. Jedenfalls, der hat das ganze Konzept stark popularisiert, die ganze Welt hat sich dem angeschlossen. Und seitdem denken wir männliche Sexualität als aktiv und drängend. Was dann aus soziologischer Sicht in etwa passiert ist, da sind wir wieder bei den sexuellen Skripten, über die wir, glaube ich, auch schon mal geredet hatten. Ich erkläre es nochmal vielleicht ganz kurz. Sexuelle Skripte sind das, wir alle, wenn wir eine sexuelle Begegnung haben, haben einen ungefähren Ablauf im Kopf. Erst kommt das, dann kommt das, das kommt später, das kommt zuerst und das kommt ganz zum Schluss.
Ich
So.
fasse nicht sofort in die Hose, zum
Richtig.
Beispiel, zur Begrüßung sozusagen.
Richtig.
Ich fange vielleicht erstmal mit Küssen oder so etwas an oder vorsichtig anfassen, je
Richtig.
nachdem.
Wenn ich gleich in die Hose gehe, dann weiß aber auch der Partner, okay, wir überspringen jetzt ein paar Schritte und sind jetzt schon sehr weit, also brauche ich bestimmte Anfangssachen nicht mehr machen, sondern kann gleich zu den Schlusssachen
Ja,
kommen.
sollte ich vielleicht auch mir für Leute vor oder aufheben, mit denen ich schon sexuelle Routinen habe.
Richtig. Aber das ist so ungefähr ganz grob das Konzept der sexuellen Skripte. Das heißt, die sind definitiv, es geht nicht anders, die sind nicht biologisch, die sind sozial. Soziologen gehen sogar so weit zu sagen, es gibt keine biologische Sexualität. Es gibt Begattung. Aber das hat nichts mit Sexualität zu tun.
Und das ist eine begriffliche Trennung, die hier gemacht wird. Ja, Tiere begatten, Menschen haben Sexualität.
Richtig.
Und dazu gehört das Ineinander der biologischen Komponente der Sexualität und der sozialen Elemente, also der sozialen Inszenierung der Skripte, die du gerade eben deutlich
Mit
gemacht hast.
biologisch meinen wir jetzt natürlich auch mehr als Befruchtung, nämlich auch Funktion von
Ja,
Geschlechtsteilen und
natürlich.
ähnliches.
Und dazu für all die Vertreter von Naturalismus und Biologismus, ja, dazu gehören auch Hormone.
Natürlich.
Die gehören auch dazu. Nur weil
Natürlich.
wir eine soziologische Position stark machen, heißt es nicht, dass wir behaupten, das andere existiert nicht.
Aber es steht halt in irgendeinem sehr, sehr seltsamen Mischverhältnis, das wir bisher leider auch noch nicht erforscht haben, weil diese beiden Forschungszweige einfach nicht miteinander reden
Und
wollen, weil sie alle Forschungsgelder zu verlieren haben oder so. Aber es scheint eine eindeutige Mischung zwischen Gehirnchemie und Sozialem zu geben, die sich immer weiter gegenseitig beeinflussen. Als sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel ist, finde ich, eine Bekannte von mir war schwanger. Und was in ihrem Kopf dann auftauchte, hat sie auf Hormone geschoben. Nämlich es tauchten Bilder in ihrem Kopf auf, von einer glücklichen kleinen Familie, von einem Häuschen in der Vorstadt und all diesen ganzen Dingen.
Aha.
Und das, dass diese Hormone da waren und dass sie das krass gemacht haben, kein Zweifel.
Aber es ist eine sehr soziale Vorstellung, die sich da entwickelt.
Richtig, richtig. Vor 500 Jahren haben Menschen, ja wahrscheinlich haben auch Frauen dieselben Scheißhormone in ihrem Körper gehabt.
Ich würde sogar mal stark davon ausgehen, dass das so war.
Wahrscheinlich, seit es Menschen gibt. Aber
Sie haben wahrscheinlich nicht an Häuser in der Vorstadt gedacht.
richtig, und auch nicht an die Kleinfamilie.
Nein, die Vorstadt gab es nicht, die Kleinfamilie gab es nicht, sie konnten nicht mal Vorstellungen davon entwickeln, weil es das nicht gab.
Die können also nicht in Biologie liegen. Ich denke, ohne dass wir jetzt groß irgendwie auseinander dividieren müssen, was mit was irgendwie zusammenwirkt, können wir durch dieses Beispiel relativ klar machen, diese beiden Dinge wirken zusammen. Und nur weil es das eine gibt, fällt das andere nicht weg. Es ist also egal, wie vollgepumpt nun jemand mit Testosteron ist. Ja, vielleicht mag sich irgendwie sein Bedürfnis zu ficken dadurch steigern, mag alles gut sein. Ich glaube, was sich steigert, ist das Bedürfnis, sich sexuell abzureagieren. Das könnte man immer noch durch Onanie machen. Der Punkt steht. Was aber auf jeden Fall in den sexuellen Skripten passiert, ist, sich das natürlich solche Ideen von einer dranghaften männlichen Sexualität darin niederschlagen. Das heißt, wir haben sexuelle Skripte, in denen Frauen diejenigen sind, die sich passiv verhalten, in denen Männer diejenigen sind, die sich aktiv verhalten. Also lernen sie es auch genau so wahrzunehmen. Das sind zwei Dinge, die sich also bedingen. Eine bestimmte Konzeption, die einem erzählt wird, so ist deine Sexualität und dann tritt sie in der Praxis auch noch so ein. Was sollte uns jemals dazu bringen, daran zu zweifeln? So, das war der Punkt.
Und wir haben ja durchaus eine Neigung, dass das, was uns immer umgibt, halten wir für selbstverständlich.
Richtig.
Und in einem zweiten Schritt würde ich sagen, neigen wir dazu, es für natürlich zu halten.
Richtig. So wie das Hasen an Ostern kommen.
Ja, willst du einfach behaupten, das seien Glocken? Das ist ja wohl Schwachsinn.
Ja, in Frankreich fliegen zu Ostern die Glocken übers Land und verteilen Süßigkeiten an die Kinder. Die fliegen zum Papst nach Rom, der tut Süßigkeiten rein und dann fliegen sie zurück. Was ist denn das für eine schwachsinnige Idee? Jeder weiß doch, dass an Ostern Hasen kommen. So, als ich das zum ersten Mal hörte, ging mir nämlich genau das durch den Kopf, bis mir klar wurde, nee, Hasen machen absolut kein, Hasen haben nichts mit Eiern zu tun.
Also die französische Geschichte hat noch einen Vorteil. Da wird wenigstens noch erklärt, wie die Süßigkeiten zu den Glocken kommen und warum die jetzt in meinem, wo auch immer, die dann in Frankreich landen. Ja, weil der Papst sie da reingetan hat.
Und sie haben es christianisierter. Also da gibt's wenigstens
Ja.
immerhin irgendwie, also warum das an in Jesus Wiederauferstehung passieren sollte, ist auch nicht so ganz klar. Aber Glocken und Papst ist näher am Christentum als Hasen und Eier.
So. Also wir haben durch die Skripte halt eine sehr starke Selbstverständlichkeit und damit quasi Natürlichkeit
Ja,
des
ja.
Sozialverhaltens.
Es ist
Und
unsere zweite Natur, sagt die kritische Theorie deshalb.
ich finde das eigentlich ein recht guter Ausdruck. Es ist
Richtig.
ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, es ist die Nat man könnte auch anders sagen, die Natur des Menschen ist es, keine festgelegte Natur zu haben.
Sondern Soziales.
Ja, und das kann man dann wieder zur zweiten Natur erklären. Mir ist noch einmal aufgefallen, das ist ja, also diese Parallelität, die dabei stattfindet. Es ist, wir haben das bei Flirts, ja, wo es sich gehört, immer noch weitestgehend, dass Männer den ersten Schritt machen. Wir denken die Sexualität so, dass Männer aktiver sein müssen, ja, dass sie sozusagen sagen, ich will jetzt aber Sex haben und dann leiern sie das Ganze an.
Und dann haben wir auch noch sexuelle Skripte, die natürlich auf männliche Sexualität und männliche sexuelle Bedürfnisse aufgebaut sind, die genau darauf hinauslaufen. Ich meine, der Teil, der für Frauen am attraktivsten ist, nennt sich bis heute Vorspiel. Leute, Vorspiel, das, was vor dem eigentlichen Sex liegt, genauso wann es Sex beendet, wenn der Mann einen Orgasmus hatte. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau keinen kriegt und so weiter. Aber wann ist das Ganze gelaufen? Wenn er gekommen ist. Allein schon, wir hatten uns auch im Vorgespräch darüber ein bisschen unterhalten,
Ja.
weil ja, es wäre auch schwierig, dann einen Schlusspunkt zu haben, wenn er nicht kommt. Wann ist der Sex dann eigentlich vorbei?
Ja.
Verständigt man sich mittendrin dann darüber, ja,
So,
hören wir jetzt mal auf?
wie sieht's so bei dir aus? Hast du noch Lust oder wollen wir einfach aufhören?
So.
Ja, nee, hast schon recht. Kann auch eigentlich einpacken jetzt. Ist auch nicht weiter wichtig. Also, man stelle sich die Situation wirklich einmal vor. Was ist der natürliche Schlusspunkt? Und man
Richtig.
könnte jetzt sagen, wenn einer von beiden nicht mehr kann.
Okay.
Oder will.
Ja.
Aber ja,
Ist.
wir haben uns darauf verständigt, wenn Männer einen Orgasmus hatten und die Penisse nicht mehr betriebsbereit sind, dann ist vorbei.
Richtig.
Das ist so, womit wir das halt
Vielleicht wird
kulturell
dann
haben.
noch in irgendwie einem kleinen Nachspiel auch noch dafür gesorgt, dass sie auch noch einen Orgasmus hat. So, aber eigentlich ist das Ganze
Da wir gerade
schon
schon dabei sind, ja, ich
dann
fände das ja wohl
beendet.
nur fair. Ja, wenn Frauen schon so nett sind und mit Männern Sex haben, können sich Männer wenigstens darum bemühen, dass sie auch eine gute Zeit dabei haben.
Ja,
Ich
sollte man meinen.
fände das nur angemessen.
Sollte man meinen. Meiner Erfahrung nach ist das auch echt nicht immer so.
Ja.
Ich höre wiederum auch sehr viel sexuelles Elend von männlicher Seite, die dann irgendwie erzählen, die Frau hätte auch einfach wirklich nur da gelegen und sich gar nicht bewegt. Und
da hatten wir schon vor Jahren einmal, damals ein deutlich älterer Mann als ich. Ich glaube, ich habe ihn in der Disco getroffen und aus irgendeinem Grund schlag der Spruch dumm fickt gut in der Luft.
Oh ja, ein Klassiker.
Ja, und er sagte dazu, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie sich einfach nur dahin legt, die Beine bereit macht und sagt, ja, mach mal.
Ja.
So, und dazu kommt dann ja auch, und das ist vielleicht auch, ich habe schon häufiger in der Zeitung die Behauptung gelesen, als Artikel, und da auch als Frage formuliert, haben Feministinnen den besseren Sex? Und ich glaube, das hängt nicht an ihrer politischen Überzeugung, um es einmal so zu sagen, sondern womöglich damit, dass sie sich einfach mehr mit ihrer Sexualität beschäftigen und daraus vielleicht auch weniger einen Gefälligkeitsdienst machen.
Ja.
Denn ich habe heute endlich einen Ausdruck für etwas, oder ich habe vor kurzem endlich einen Ausdruck für etwas gelernt, das mich schon vor 20 Jahren ungefähr in Staunen versetzt hat. Ich habe mich damals mit einer Arbeitskollegin von meiner Mitbewohnerin unterhalten und die sagte dann zu mir, naja, ich habe dann halt auch manchmal einfach Sex mit meinem Freund, damit er endlich Ruhe gibt. Ja, da haben wir dieses Drängende und das Passive auf ihrer Seite, was eigentlich Unlust ist. Ist nicht passiv, es ist Unlust. Aber sie sagte dann, ja, ich habe das dann trotzdem, dann hat er wenigstens seine Ruhe. Oder dann gibt er wenigstens seine Ruhe. Ich habe mich dann einfach nur gefragt, warum tust du das? Warum tust du das? Der Ausdruck dafür ist Verlegenheitssex. Und anscheinend ist, und das wäre wirklich schön, wenn sich daran etwas ändert, aber viel von dem Teil, der da, glaube ich, bei Frauen im Sex schiefläuft, hängt auch mit einem Bedürfnis davon zusammen, gefallen zu wollen.
Ja.
So, und wenn ich gefallen will, mache ich halt, was andere Leute von mir wollen.
Es gibt weibliche Sexualität, ist meistens von dem, was man gelernt hat, auf die männliche Sexualität ausgerichtet. Es ist wieder dieses, man will gefallen. Man ist dann glücklich, wenn es ihm richtig gut geht dabei. Wie viele Aussagen von Frauen kenne ich persönlich, kenne ich von Reddit, die immer wieder sagen, mir ist ein Orgasmus beim Sex gar nicht so wichtig, mir ist es vor allem wichtig, dass mein Partner dann einen hat. Das ist auch für mich sehr befriedigend. Erst letztens, heute sogar, von einem Transmann gelesen. Das war ein Moment, wo ich sehr lachen musste. Transmänner sind Männer, bla bla bla, meinetwegen, mir scheißegal, was in Hosen drin ist, solange ich da nicht irgendwie reingucke, ist das sowieso überhaupt irrelevant und selbst dann könnte man drüber reden, aber davon ganz abgesehen, solche Sätze sind weibliche Sätze. Es gibt einfach keinen Mann, der jemals so einen Satz gesagt hat.
Man stelle sich einmal einen Mann vor, der so etwas sagt.
Ja, es ist völlig absurd und man denkt sich, mit dem stimmt was nicht. Bei Frauen denkt man das komischerweise nicht.
Mhm. Vor allen Dingen, nachdem wir ja vorhin schon über den quasi natürlichen Endpunkt von Sex gesprochen haben, wenn Männer plötzlich sagen würden, mir ist es gar nicht so wichtig, beim Sex einen Orgasmus zu haben, ich bin zufrieden, wenn sie einen hat.
Ja. Es gibt dann wiederum Männer, die legen Wert darauf, dass ihre Frau kommt, aber aus den falschen Gründen, nämlich einfach nur, weil es sie wieder als Mann selber aufwertet, sie zum Kommen gebracht zu haben. Das ist dann auch ganz schwierig, Männern zu erklären, warum ihre Sichtweise falsch ist. Schon sehr viele Diskussionen in dem schönen Our Sex Subreddit gesehen. Ist wirklich hübsch.
Ich verstehe, dass das leicht passieren kann, vor allen Dingen, weil ihre Lust ja auch für ihn lusterregend sein kann. Und ja, ich meine, es ist wirklich komisch, weil wenn wir dann das von der männlichen Seite aufziehen, mit der Aktivität, die wir hatten, ja, dann rechnet er sich ihren Orgasmus als persönliche Leistung zu, weil er so ein guter Stecher ist.
Ja.
Was stimmen kann oder auch nicht.
Ja.
Also.
Aber ganz abgesehen von der Rolle des Mannes dabei, wir waren ja eben bei der Rolle der Frau, die einfach keine Ahnung über ihre eigene Lust haben. Es ist einfach nichts, was sie irgendwie gelernt haben. Ihnen hat niemand erzählt, oh, du hast so viel sexuelle Triebenergie in dir, die muss raus. Das Einzige, was dir immer erzählt wurde, war, nicht schwanger werden, nicht schwanger werden. Das ist das Einzige. Irgendwann wechselt das und auf einmal heißt es, bist du schon schwanger? Bist du schon schwanger? Aber irgendwie um sexuelle Lust geht das nicht. Und Frauen, die sexuelle Lust haben, also ja, irgendwie politisch korrekt ist es schon, das jetzt gut zu finden, aber irgendwie sind die doch irgendwie Schlampen. Und auch keine guten Mütter.
Ich verstehe nicht, warum.
Ich auch nicht.
Ich verstehe nicht, warum. Mensch, ich würde sagen, beschließen wir ja schon fast diese Folge, fast genauso wie die davor. Wir sind wieder mal am Punkt des Rätselns angekommen.
Mal gucken, wie viele Folgen es braucht, bis wir irgendwann da sitzen und sagen, wir haben's.
Ja, in diesem Sinne, Frau Lenk.
Herr Meier.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.